So ein Anwohner, der um die Ecke wohnte, rief mich an und sagte, bei dir brennt's. Richtig tragisch. Kleines Dorf, größter Einsatz überhaupt. Und dann rennst du erstmal wie so ein aufgescheuchtes Huhn da im Kreis. Und dann denkst du, scheiße. Und währenddessen siehst du halt alles irgendwie...
alles zerstört.
Alles zerstört.
Online-Shop-Geflüster mit Berend Heinz.
Hallo Jonas, schön, dass wir hier zu Gast sein dürfen und du auch heute zu Gast bist im Podcast. Wir wollen ja heute mal so ein bisschen über deine Story sprechen und was du Online-Shops heute mitgeben kannst. Deine ganzen Erfahrungen aus jetzt mittlerweile über 20 Jahren Unternehmertum und auch jetzt aus der Beratung. Ich würde sagen, für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich doch gerne in ein, zwei Sätzen mal vor.
Ja, sehr gerne. Hallo, auch von mir. Herzlich willkommen auch hier bei uns heute. Ich bin Jonas, ich bin 42 Jahre alt, jetzt schon über ein Dreivierteljahr bei Berend im Team und ja, was gibt's mir zu sagen? Also das ist auf jeden Fall das, was ich so die Jahre zuvor gemacht habe. Wir befinden uns hier im Lager von dem Online-Shop, den ich gemeinsam mit meiner Frau aufgebaut und auch ziemlich groß skaliert habe. Und dazu kommen wir, glaube ich, später noch im Interview.
Absolut.
Ich bin 42 Jahre, habe ich schon gesagt. Ich habe zwei Kinder. Wir wohnen hier irgendwo zwischen Münsterland und Ruhrgebiet in einer Kleinstadt und ich selber bin der absolute Nerd, was Internetsachen angeht. Also ich sage immer, ich mache Quatsch im Internet seit 2000, also als die Leute noch gar kein Internet hatten.
Als ich gerade mal frisch geschlüpft war, ich bin 1997 geboren.
Ja, das war so das Spannende. Ich habe bei euch angefangen und dann kriegt man zu sagen, ja, endlich haben wir mal so einen alten, erfahrenen dabei, wo man sich denkt, ey, verdammt, alt und eigentlich war doch ich immer sonst in den Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, so der Junge mit dem ganzen Internetwissen und sowas. Und ich habe aber schon eine ganze Reihe Erfahrungen, habe jeden Trend irgendwie mitgemacht von allem, was vor StudiVZ kam, da gab es auch schon Shows, Social Media in Foren und so weiter. Da habe ich für die ersten Kunden damals Fitness-Marketing-Kampagnen gemacht und bin jetzt hier in Olfen mit unserem Shop unterwegs gewesen, jetzt bei euch als Berater und habe in der Zeit bis dahin auch die letzten 10 Jahre eigentlich nur irgendwelche E-Commerce, Online-Geschichten gemacht, verschiedene Dinge auch gegründet, mich da verabschiedet, erfolgreich bei ein, zwei Projekten vielleicht auch nicht. Man muss manchmal auch auf die Schnauze fallen, um zu sehen.
Absolut. Kennt jeder, der es lange macht.
Ja, der es lange macht. Genau, richtig. Es gibt Leute, die machen was, scheitern einmal und sagen dann, oh, ich bin zu schlecht für diese Welt, das war es nicht. Aber das ist meist nicht. Man muss halt, ich glaube, um einen Erfolg zu haben, musst du mindestens dreimal richtig hinfallen, um zu wissen, wie man es am Ende besser machen kann. Und diese ganzen Learnings habe ich jetzt halt in diesem Projekt, wo wir gerade sitzen, eigentlich mit eingebracht
damals. Ja, häufig ist es auf jeden Fall so. Ich meine, bei mir war es auch nicht anders. Ist ja auch jetzt nicht die erste Sache, die ich mache mit der Beratung. Der eigene Online-Shop zuvor, davor noch eine andere Geschichte, noch eine andere Firma, also auch diverse Sachen gemacht. Es ist so, ne? Es braucht dann doch so bei den meisten wirklich viele, viele Jahre, bis es halt wirklich richtig geil läuft am Ende des Tages.
Ja, bis man auch weiß, auf welche Sachen man sich fokussieren muss.
Ja.
Also was ich alles gemacht habe, wo man denkt, das ist eine richtig gute Idee, da habe ich so viel Zeit und Energie reingesteckt, in was für Kostümen ich irgendwo durch die Gegend gerannt bin, um irgendwelche Sachen da mal zu irgendwelche Internet-Communities zu promoten. Ja. Und am Ende des Tages hat es nicht mal einen Werbekunden für 50 Euro gebracht. Also so diese Sachen, das würde ich heute eben nicht mehr machen, sondern gucke vorher, lohnt sich das überhaupt im schlechtesten Fall irgendwie für mich?
Ja, und das ist auch die Qualität, die du am Ende ja krass einbringen kannst und was ja auch extrem geschätzt wird von unseren ganzen Kunden, die Projekte, die du betreust, dass du einfach ganz knallhart wirklich diesen Fokus setzen kannst, weil du diese ganze Erfahrung, sage ich mal, selbst schon durch hast. Da kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Bevor wir da reingehen, würde ich gerne mit dir ganz kurz mal angucken, wo kommst du eigentlich her, warum habt ihr das gestartet mit dem Online-Shop, weil es ist ja aus einer interessanten Idee entstanden. Kannst du da mal reingehen, was so die Überlegung war?
Ja, erstmal gab es gar keine Überlegung. Erstmal gab es, da war Corona-Zeit, da sind ja auch viele gestartet damals.
Sehr viele
gibt es auch nicht mehr.
Ja.
Da haben wir gesucht nach einem Geschenk für die Großeltern und dann kam diese Flaschengartengeschichte irgendwie rein. Eine Freundin hat uns so ein Ding geschenkt, also so ein Glas, da ist eine Pflanze drin, die wächst dann in so einem Terrarium, so ein Ökosystem, so ein eigenes, das man nicht gießen muss. Das hatten wir und wir dachten, das wäre ganz nett für die Großeltern zu Ostern, glaube ich. Ja, und dann haben wir das gebastelt und plötzlich hatte ich aber diese säckeweise von diesem Substrat und was man da alles für benötigt und habe halt vorher im Internet auch nichts gefunden, wo man das so richtig kaufen kann, nur für richtig viel Geld, also wirklich hunderte Euro so Designobjekte. Und gleichzeitig war ich ja schon eben auch mit anderen Shops damals unterwegs, mit irgendwelchen WordPress-Shops und alles, was es irgendwie so gab, und habe damit experimentieren können für Kunden, damals als Freelancer oder auch bei einer Agentur. Und dann war dieses Shopify-Thema ganz neu. War so ein bisschen gehypt, so in meinen Bubbles, wo ich da unterwegs war, und dachte, ja, probieren wir das einfach mal aus. Lass uns doch das mal irgendwie als Produkt anbieten. Corona, da sind die Leute zu Hause, haben Zeit dafür, wir eben auch. Und habe das dann aufgesetzt. Erstmal so ganz simpel und bin da so ein bisschen reingestürzt und war schon direkt overwhelmed von den Möglichkeiten, die das bot. Also wie schön es war, sich einfach Sachen zusammenzuklicken. Da, wo man früher irgendwelche Sachen selber programmieren musste, das habe ich auch gemacht, das mache ich jetzt nicht mehr. Stichwort Learning. Sich selber was zurechtgefriemelt, ganz ehrlich. Und da konnte man einfach klicken und sagen, ja, ich möchte das jetzt haben, ich möchte diese Funktion ausprobieren, gemacht. Das war also schon dann, sah geil auch aus direkt. Also schon direkt, nachdem ich diesen Shop gestartet habe, sah einfach richtig professionell aus.
Ja.
Und ja, dann haben wir das einfach gestartet. Meine Frau hat die Idee gehabt zu dem Namen, wie das alles optikmäßig aussieht und auch zu diesen Flaschengärten selbst. Ich selber bin da, Home Deko wäre jetzt nicht so mein Thema gewesen eigentlich. Ich mag Pflanzen, aber das nicht. War nie mein Steckenpferd unbedingt. Ja, und dann das Ding reingestellt. Ich habe noch zu meinen Kindern gesagt, die waren damals noch ein bisschen kleiner, ja, vielleicht kauft das ja jemand und dann fahren wir mal irgendwie campen und dann können wir uns dafür eine Bratwurst grillen oder sowas. Und dann bin ich in die Garage gegangen. Also das, genau, da haben wir es gestartet und dann kam auf einmal eine Werbeanzeige geschaltet und dann kam auf für 25 Euro, dann kam auf einmal Käufe rein. Lag auch dran, weil ich das Produkt einfach so billig bepreist habe.
Was war der Preis damals?
Ich glaube für 19 Euro.
Und jetzt?
Jetzt sind wir bei 59 Euro.
Ja, krass. Schon, ja, aber musst du machen, damit du auch Geld verdienst.
Ja, aber wieso? Ich dachte, gut, so ein Sack Erde, was kostet der?
Aus einem Sack mache ich. Natürlich.
So, und dann, es war auch völlig wahllos. Ich habe halt irgendwelche alten Gläser genommen teilweise. Also es war wirklich einfach nur, lass doch mal probieren.
Und was habt ihr da im ersten Monat dann für Bestellungen gehabt?
Ja, pass auf. Ja. Ich habe also gesagt, gut, ach ja, das scheint zu funktionieren. Hab dann in der Garage, im Regal, so Plätze eingerichtet, kleine Pflanzen, große Pflanzen, jeweils so 6 Stück. Mal gucken, was dann kommt. Ja, das war nach 3 Tagen vorbei. Da hatten wir irgendwie 30 Bestellungen oder sowas. Also irgendwie habe ich da einen Nerv getroffen.
Das ist schon geil, ne? So in den ersten 3 Tagen direkt 10 Bestellungen am Tag.
Ja, ting, ting, ting. Und dann das Shopify-Ping war natürlich auch mal total absurd. Ja, dann kamen aber schon die ersten Probleme. Woher nehmen wir jetzt das ganze Zeug? Es war dann ja voll Corona und alles geschlossen. Wir keine Ahnung von Flaschengärten, muss man auch sagen. Also nicht so wirklich, ne? Wir haben uns bestmöglich informiert, was man da benötigt, aber ein bisschen überinformiert. Zum Beispiel bei der Erde habe ich gesagt, ich nehme die beste Blumenerde, die es gibt. Was völliger Quatsch ist, weil du willst was haben, was halt nicht so viele Nährstoffe hat, denn ja, die sorgen dafür, dass die Pflanze in dem Glas halt völlig explodiert.
Na, da kommt DHL doch gerade, wa?
Jetzt kommt DHL.
Sehr gut.
Es wird jetzt ein bisschen klappern.
Wir nehmen trotzdem weiter auf.
Wir nehmen weiter auf.
Gehört ja zum Alltag, den man so als Onlineshop-Betreiber hat.
Also die kommen hier pünktlich.
Sehr gut.
Immer und holen die Sachen ab.
Das heißt, ihr seid dann relativ schnell an eine Grenze gestoßen, dass ihr auch dann ausverkauft wart sozusagen. Oder habt ihr es dann relativ zügig hinbekommen, dass ihr liefern
konntet? Ja, war halt alles ein bisschen schwierig. Dann musste man erstmal schauen, wie verschickt man das Ganze überhaupt vernünftig.
Ja.
Also habe ich überall im Netz gesourced nach Kartonage.
Ja.
Und Feuerlöscherkartons waren dann die ungefähr passten von den Gläsern. Weil genau, dann habe ich Gläser auch gefunden über Amazon, über eBay, irgendwo diese Gläser eingekauft, die ungefähr die gleichen Maße hatten. Und von vornherein war uns wichtig, war meiner Frau auch wichtig, dass das Ganze eine plastikfreie Sache sein soll, also das Verpackungsmaterial, eben auch so Papierbeuteln uns organisiert. Da stand das Konzept schon, war aber immer noch super nervig, so von dem ganzen frische Pflanzen und wie man das einpackt, weil das Ganze ist, das glaube ich noch nicht klar, ist ein Bausatz. Du bekommst quasi die Einzelteile, weil du kannst ja schlecht ein Glas verschicken. Die Post weiß halt nicht, wo oben und unten ist.
Ja.
Und das wäre käme dann total kaputt an.
Ja.
Also irgendwie so eine Art von Verpackung kreiert. Erstmal diese Feuerlöscherkartons, so dass es ungefähr passte. Und das Produkt dann weiterentwickelt und dann waren dann auch schnell so 100, 150 Bestellungen zusammen. Pflanzen irgendwo hergeholt, dann den Holländer auf dem Markt angesprochen, ob der mir vom Großhandel aus den Niederlanden diese Pflanzen mitbringen kann. Dann hat er dann auch gemacht. Dann morgens da irgendwie mit dem auf dem Parkplatz getroffen, von denen die Pflanzen übernommen, als richtig crazy Story. Und immer noch so von der Marge her halt, es war schon ein schönes Hobby.
Ja, ist aber schon einfach richtig komplex, sowas aufzubauen. Also wir mit unserem Online-Shop, den wir aufgebaut haben, wir haben ja auauch eine eigene Logistik gehabt, mit eigenen Lieferwägen, 3 Temperaturbereiche, wir haben ja ein komplettes Vollsortiment an Lebensmittel rausgeschickt. Ich denke mir immer, wenn wir jetzt so, wir haben ja super viele Kunden, die haben ein ultra simples Produkt, ne? Die haben teilweise ein Produkt, vielleicht 3 Produkte, einfach stumpf, ja, ganz einfach. denke ich mir manchmal, Junge, das ist schon geil, ne? Wenn man so simpel hat. Und bei euch war es ja auch so. Das ist ja echt kein super simples Produkt zum Verkaufen.
Das war auch die.
Aber ist gut, weil da lernt man natürlich am meisten.
Da lernte man sehr viel draus, eben das Ganze dann zusammenzusetzen, um da in der Story zu bleiben. Genau, dann wurden es halt immer mehr Kartons und die Garage natürlich auch immer begrenzter. Also wir hatten vorher auch kein Auto in der Garage, sondern einen Kika-Tisch irgendwie und halt Abstellkrams, der da irgendwie rumstand. Und das wurde immer enger. Ja. Und so verlagerte sich das dann also auch in unser Wohnzimmer. Dort wurden dann die Kartons zusammengefaltet. Wir haben Videos von den Kindern, wie die halt irgendwie im Wohnzimmer, das Wohnzimmer voller Kartons und auf der anderen Seite Pflanzen. Ne? Und das war schon wirklich Ausnahmezustand.
Ja.
Hat natürlich gut geschmeckt, weil man hat ja auch gar keine Kosten dann in dem Moment für Lager oder sonst was. War also wirklich gut.
Ja.
Und so wuchs das immer weiter. Und ich habe gleichzeitig dann aber auch die ganzen anderen Apps dann auch auf Premium schalten können, weil es kam ja rein. Und mein Ursprungsinteresse war, lass mal gucken, wie funktioniert das denn im Idealfall, wenn ich ein vernünftiges Controlling damit anbaue. Damals noch mit BeProfit, glaube ich, bin ich gestartet.
Ja.
Da waren die auch noch relativ frisch und war dann fasziniert und habe das in der Garage, wo ich auch schon mein Touchscreen hatte, dann meinen Freunden gezeigt, hier, pass auf, guck mal, hier kam die Bestellung rein. Ich habe jetzt genau gesehen, was die gekostet hat, was ich heute in Werbeausgaben hatte und habe denen damals schon erklärt, wie das halt ist. Ich gehe davon aus, dass sie ja irgendwann nochmal eine Pflanze bestellen werden oder sowas und habe damals gesehen, guck mal, das kannst du hier schon sehen und habe das dadurch halt immer besser verstanden, so im Laufe der Zeit.
Ja.
Und so ging das dann immer weiter vorwärts.
Ja, geil. Und dann habt ihr ja, glaube ich, irgendwann, als dann alles zu Hause quasi die Firma war, die Entscheidung getroffen, so kann es nicht weitergehen und ihr müsst jetzt mal vernünftig ein Lager anmieten etc. Ist euch das schwer gefallen, diesen Schritt dann rauszugehen? Weil dann waren plötzlich Fixkosten da und ich kenne es aus vielen Projekten, dass das gar nicht mal so easy ist,
Nein, also zuerst, also es war in kleinen Schritten. Also erstmal war es so, wir hatten halt so viele Bestellungen. Meine Frau hat nach der Arbeit angefangen, dann die Sachen auch zu verpacken.
Ja.
Ich habe dann auch mitgemacht, die Sachen zu verpacken. Haben dann zwischendurch immer die Kinder versorgen müssen, dass es halt Abendessen gibt und sowas und sich da irgendwie auch, dass die dann nicht völlig verwahrlosen. Und dann ging es halt wieder in die Garage, teilweise bis um 3 Uhr nachts und alles drehte sich eigentlich nur darum. Also es war natürlich auch schon damals, auch im kleinen Rahmen, so dieser Cash-Cycle eigentlich, weil wir halt viel für Werbeanzeigen ausgegeben haben und für die Produkte, die wir per Amazon bestellt haben, die Kohle war dann ja direkt weg.
Ja.
Um zu sehen, wo geht das her, dann nochmal mit Mutter telefoniert, gesagt, hier sind nochmal 400 Euro, die Idee ist gut. Wir müssen jetzt hier mal ein bisschen, bei Corona-Zeit waren auch wirtschaftlich schwierige Zeiten. Und haben dann uns halt immer weiterentwickelt und irgendwann gesagt, nee, das macht hier keinen Sinn, wenn wir das zu zweit machen, wir brauchen jetzt Unterstützung.
Ja.
Haben erst überlegt oder hatten erst auch Unterstützung so auf dem Freundeskreis, haben aber schnell rausgefunden, das ist auch nicht so richtig cool, wenn man selber sich die Zeit für die Familie nimmt und sagt, wir essen jetzt mit den Kindern Waffeln und irgendwie eine Freundin oder Freund muss halt draußen arbeiten. Das ist eine ganz weirdes Geschichte.
Ja, absolut.
Und dann haben wir uns einfach über eBay Kleinanzeigen, glaube ich, wirklich zwei Mitarbeiter gesucht, die auf Minijob-Basis dann die Dinger verpackt und in der Garage und auch draußen im Regen. Unter dem Vordach war wirklich.
Und der Zeitpunkt von, ihr hattet dann Leute, die euch geholfen haben, bis ihr habt dann wirklich ein Lager angemietet, was ist da für ein Zeitraum zwischen ungefähr?
3 Monate würde ich sagen. Das ist alle ziemlich wischiwaschi.
Aber relativ zügig, ja. Und dann habt ihr quasi.
Ja, wir haben es im Moment, da muss man sagen, das Lager war nicht ganz angemietet. Ich hatte vorher schon diese Scheune, hatte ich vorher schon gemietet von meinen alten Businessmodellen, wo ich meine Fotoboxen vermietet habe für Events und sowas. Da war natürlich während Covid halt auch nichts mit Fotoboxen, Events.
Ja.
Also hatte ich da schon die Räumlichkeiten, die relativ nah waren an uns dran.
Ja, und dann seid ihr da eingezogen und habt dann, wie hoch das Ganze skaliert in diesem Lager?
Oh, das ging dann richtig ab. Dann hatten wir nämlich Platz, dann waren wir nicht mehr gebunden durch den Platz, durch die maximal möglichen Bestellungen, sondern dann wird es ja auch in kältere Jahreszeit Pflanzen, halt doofes Produkt, um die irgendwie draußen oder im Seekontainer stehen zu haben. Und dann waren wir, glaube ich, schon so bei 20.000 Umsatz im Monat, als wir von dort aus versendet hatten und ja auch die Menge dann liefern konnten. Und es wurde halt immer mehr.
Ja, geil. Und dann primär über Meta und Google oder was waren so die
wichtigsten? Nur Meta. Google habe ich relativ spät mit angefangen.
Also tatsächlich häufig so, ja?
Erstmal, weil es am einfachsten gemacht wird. Ich hatte ja schon vorher Erfahrung, also schon viele Jahre in Meta. Also seitdem es Facebook quasi gibt in Deutschland, habe ich dort für Unternehmen was gemacht.
Good old times, ne? Wo du noch Cent-Klickpreise hattest.
Wo du einfach gesagt hast, das muss man ja auch sagen, ich möchte diese Domain bewerben, das ist das Bild und schreibe den Text dazu. bitte, danke, go.
Ja, und es hat funktioniert.
Hat aber auch funktioniert, vor allem im lokalen Bereich.
Ja.
Weil man war dann plötzlich in diesem großen Facebook, die Leute kamen da alle neu rein, internationale Marken oder Audi habe ich ja damals auch mitgeholfen, in Meta reinzukommen tatsächlich. Also die haben bei unserer Firma damals so die ersten Schulungen dazu gehabt.
Ja.
Die waren da und dann war plötzlich Pommesbude Heinz so um die Ecke. So hat mega gut funktioniert.
Ja.
Und das war die richtig good old times damals.
Ja,
ne?
Ja, safe.
Werbung. Ich möchte dir heute eine Sache empfehlen, die dir extrem weiterhelfen wird. Und davon bin ich wirklich überzeugt. Nämlich unseren Workshop, den du dir kostenlos und jederzeit angucken kannst bei uns auf der Homepage. Und in diesem Workshop findest du einen roten Faden von 0 auf 1 Million Euro Monatsumsatz über deinen Online-Shop. Und nicht nur theoretisch so ungefähr, was gemacht werden muss, sondern wirklich hands-on mit sehr detaillierten Praxistipps, die du direkt umsetzen kannst. Von Tracking über Shop-Optimierung, über Meta-Ads, Google-Ads, das ganze Thema Creative-Testing etc. pp. Also wirklich ein ganzheitlicher Fahrplan, mit dem du direkt in die Umsetzung starten kannst. Und das Ganze kostenlos und unverbindlich. Kannst das Ding einfach anschauen, wenn du bei uns auf die Homepage gehst, dich dafür kostenlos anmelden. Und ich würde vorschlagen, mach das doch gerne direkt, dann hast du es dir gesichert. Link dazu findest du in den Shownotes und der Workshop ist auch bei uns auf der Homepage sehr präsent verlinkt. Und ich würde sagen, viel Spaß damit. Das ist wirklich 90 Minuten richtig guter Content.
Okay, das heißt, ihr hattet dann das Lager, so 20k Umsatz und dann ist das Ganze aber auch noch deutlich größer geworden. Was für ein Zeithorizont sprechen wir da?
Da denk, das war dreiviertel Jahr, ist auf jeden Fall gewachsen. Dann waren wir so bei 60, denke ich schon. Dann fielen natürlich weitere Kosten an, weil wir Mitarbeiter hatten, weil wir dann noch logistisch ein paar andere Sachen brauchen, bessere Ausrüstung einfach insgesamt. Ne? Da merkst du irgendwann, du kommst halt an die Grenzen, wenn du das ganze Billigzeug kaufst, ne? Wenn du... Das ist ein Hubwagen. Wenn du irgendwie so einen uralt Hubwagen über eBay Kleinanzeigen kaufst, so, der fliegt dir irgendwann um die Ohren, dann packst du die Palette doch wieder von Hand ab und das, also dann hat man dann schon das erste Investment, was halt reingeht.
Ja.
Und so ging das dann weiter eben in es war immer noch keine schicke Umgebung, muss man sagen. Also war kein richtig fester Fußboden und auch nicht beheizt und so, also war schon.
Und das war dann die Halle, wo auch dieser schwere Schicksalsschlag passiert ist, oder?
Ja, tatsächlich. Ja.
Erzähl mal davon. Ich finde diese Geschichte wirklich crazy. Wir haben gerade auch schon ein paar Werbeanzeigen aufgenommen, wo wir das natürlich auch ein bisschen mit drin haben. Und hatte ich auch Gänsehaut, dass du es erzählt hast. Weil das ist wirklich, das ist aber eine ganz, ganz crazy Vorstellung. Hau raus, was ist da passiert?
Wenn man sowas dann im Nachhinein erzählt, dann ist es immer leichter. Währenddessen war es halt richtig scheiße. Also für ganze Familie,
natürlich.
Was komplettes Fiasko, was passiert war, genau, sollte man vielleicht irgendwann zu kommen. Wir waren bei Freunden zu Gast, abends, war im März war das, und kamen dann wieder, kamen nach Hause, war eigentlich ein ganz schöner Sonntagabend.
Ja.
Und dann klingelt das Telefon und so ein Anwohner, der um die Ecke wohnte, von dieser Scheune, wo das drin war, rief mich an und sagte, bei dir brennt's. Dachte ich, ach du Scheiße. Ja, bin dann schnell dahin und dann kam ich schon dahin, dann sah man halt, war schon richtig.
Brand 3? Nee, Brand 2. Keine Menschen in Gefahr.
War richtig, richtig dolle, ne?
Ja.
Und Feuerwehr noch nicht da.
Ja.
Und dann rennst du erstmal wie so ein aufgescheuchtes Huhn da im Kreis. Und dann denkst du, Scheiße. Ne, dann kam auch die Feuerwehr und dann gingen halt diese Löscharbeiten da los, ne? Und währenddessen siehst du halt alles irgendwie.
Alles zerstört.
Vor allem haben wir 3 Tage vorher Kartons bekommen. Erstmal hier, und dieser im Hintergrund mit eigenem Aufdruck und sowas. Das waren noch Kartons, die ich mir selber ausgedacht habe. Von dem Gefach habe ich vorher designt, dass das halt also passt, dass man nicht mehr diese Schnipsel nehmen muss und so.
Ja.
Dann stand man da und Panik total. Auch zu Hause dann, als ich wohnten ja nicht weit weg davon. Ne? Dann bin ich irgendwann während der Löscharbeiten, da muss ja so vom, weiß ich auch gar nicht mehr. Das ist wirklich so ein Schockmoment auch.
Ja, klar.
Dann wird man viele Sachen gefragt, was dann da so alles drin ist und was da brennt und sowas. Ne? Und währenddessen überlegst du schon, Scheiße, was geht jetzt gerade alles flöten? Die werden auch Fragen gestellt, was ist die Schadenssumme? Keine Ahnung. Ne? Also da denkst du gar nicht drüber nach.
Ja.
Und dann zu Hause war natürlich richtig tragisch. Ne? Erstmal kleines Dorf, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Mittendrin das Ding, das dann da brennt.
Ja.
Viele, viele Schaulustige, die da sind. Größter Einsatz überhaupt. Und von zu Hause aus sitzt man dann da irgendwie und überlegt sich, wie geht's weiter.
Ja.
Dann kam noch die Mutter meiner Frau kam auch noch dazu. Und ja, oben am Horizont sieht man halt die orangen Flammen. Und
das ist so crazy, ey.
Man hörte die ganze Zeit die Gläser ploppen, also wie die halt die Gläser geplatzt sind. Und man sah von dem Hubsteiger, von der Feuerwehr, also war wirklich richtig dramatisch.
Ja.
Also haben wir echt schwer zu knacken gehabt. Da musst du am nächsten Morgen halt dein Kind zum Kindergarten bringen. Und wir sind dann da halt vorbei. Und vor allem die Frage war ja dann auch noch, wie ist das oder was hat der denn da gemacht? Das fragen sich die Leute. Also das war so der erste Punkt, ne? So das gerade soziale.
Ach so, also was du da gemacht hast quasi.
Ja, genau, richtig, ja. Und dann wissen Leute, ja, der hat da irgendwas mit Pflanzen drin gemacht. So, da ist natürlich, da ist natürlich schnell so der Take klar, wohin das gehen kann. Es hat ja keiner gewusst, dass ich der Bonsais gemacht habe, weil wir haben online verschickt und nicht vor Ort, ne? Das sind kleine Bonsai-Dings.
Ja, aber was ich crazy finde, du hast ja erzählt, dass sie am nächsten Tag dann schon ein neues Lager gemietet hat. Also das will ich wirklich...
Ja, aber es gibt ja verschiedene Arten, wie man mit Schock umgehen kann vielleicht.
Ja.
Es war zum einen erstmal, okay, wie geht's weiter? Es geht ja auch so um existenzielle Sachen, ne? Das war ja ein Einzelunternehmen und sowas, wie geht man weiter? Jetzt haben wir hier, das wird auf jeden Fall richtig viel Geld kosten, dass das passiert ist.
Ja, ich muss ja und alles wieder neu bestellen.
Welches Potenzial haben wir Geld? Ja, wir hatten ja noch 500 offene Bestellungen zu dem Zeitpunkt oder sowas für das nächste Feiertagsgeschäft. Und wir haben gesagt, ja, die müssen wir auf jeden Fall irgendwie machen und haben dann relativ schnell gesagt, auch meine Frau war da ganz stark dabei und hat gesagt, ja gut, dann machen wir es aber jetzt richtig und einmal setzen wir das Ganze richtig auf. Ja, sind dann morgens noch dahin. Ich habe das Auto geholt, das dann da noch stand, weil das abends von der Feuerwehr eingeparkt war. Da brannten noch diese ganzen Kartons, so Glutnester und so richtig Horror. Also das war echt. Ja, und sind dann losgefahren, haben genau vorher über eBay Kleinanzeigen auch gefunden. Das ist ja Werbung für eBay Kleinanzeigen, glaube ich, die ganze
Zeit. Aber Kleinanzeigen funktioniert echt gut. Haben
wir auch halt schnell.
So die bestimmt 50 Leute drüber eingestellt damals. So,
und haben dann eine Halle im Nachbarort gefunden, halt eine richtige, mit einem festen Boden, mit einer Heizung, die man richtig, ne, die zu war, so, ne, ohne
wo. Aber ist jetzt nicht diese, wo wir gerade
sind. Nein, das ist nicht die, wo wir jetzt gerade sind. Und haben dann schnell gesagt, ja gut, dann nehmen wir das, dann starten wir jetzt hier rein.
Und da habt ihr Gas gegeben, neue Ware irgendwie organisiert, dass ihr zügig wieder liefern könnt.
In den nächsten Tagen. Also das war eben, zum einen hast du natürlich einmal die Sachen, dass dann diverse Leute bei dir anklopfen und sagen, hier, was ist da los? Weil die Nachbarn, die Anwohner konnten zum Beispiel auch ihre Gärten nicht mehr benutzen, weil das ein Asbestschaden war und sowas, also richtig dramatisch.
Ja.
Versicherungen, die wissen wollen, was da los ist. Die Polizei ermittelt und sagt, was ist das für ein Versicherungsbetrug? Ja. Unter Umständen, wo ich sagen musste, nö, das wäre der schlechteste Versicherungsbetrug der Welt gewesen. Auch das ein Learning, ne?
Ja.
Ist halt so schnell explodiert. Da war halt nicht viel versichert. Wir hatten halt kleine, normale betriebshaftlich, aber nicht für den ganzen Inhalt und das ganze andere. Das war zum einen. Und zum anderen, konnte man sich dann gut damit ablenken, indem man die Lieferanten kontaktiert.
Ja.
Und da wir ganz viele Lieferanten hatten, die aus Deutschland kamen, also von der Kartonage oder die Gläser, war das alles ziemlich cool eigentlich, mit denen reinzugehen und zu sagen, pass auf, dass es passiert. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt die letzten Monate richtig skaliert, wir haben immer mehr abgenommen. Jetzt sind wir gerade auf Null, wir brauchen möglichst schnell Nachschub, dann können wir nachher machen, was könnt ihr da machen. Und da sind uns echt einige gut entgegengekommen.
Ja, nice.
Das ist was anderes, als wenn man jetzt, also zum Beispiel die LED-Teile, die wir damals hatten, da brauchst du halt nicht mit einem Importeur groß sprechen,
was
ein Schicksalsschlag das ist. Und dann haben wir das neu bekommen, aber in der Halle waren wir natürlich noch nicht längst so weit, die waren noch nicht bezugsfertig. Also haben wir die nächste Feiertagsaktion aus der Wohnung meiner Schwiegermutter organisiert. So, der war dann halt für 3 Tage kein, einfach, es war nicht möglich, irgendwie da was zu betreten. Also keine Couch, nichts war verfügbar. Ja, dann ging das, was wir früher hatten, dann von dort nochmal los. Und dann sind wir aber auch, nachdem das durch war, in die Halle gezogen, wo wir dann einmal Regale gebaut haben, wo wir von Grund auf alles eingebaut haben. Einmal, ja gut, es war halt dieser Druck da, das war schön. Vorher hätte ich vielleicht gesagt, ja gut, das kann man vielleicht nochmal verwenden oder hier. Aber wir mussten alles neu haben und dann schaffst du einmal vernünftig an.
Ja.
Und sagst, alle Fehler, die ich vorher gemacht habe, alles Software, die mich genervt hat.
Ja.
Der Barcode-Scanner, den ich irgendwie vorher von AliExpress oder sowas geholt habe, der nur Kacke war.
Ja.
Dann sagt man einfach, ja gut, dann lass uns mal den hier für, lass uns mal den für 60 Euro nehmen. So, der kann vielleicht mehr. Oder Labeldrucker und so diese ganze Geschichte.
Ja.
Und haben dann eben die nächste Halle bezogen und
dann ja von da aus noch ein gutes Stück weiter skaliert.
Das Ding. Ja, dann genau, weiter skaliert das Ganze auch wirklich auf festem Boden aufgebaut. Das ist halt ein Unterschied, wenn dein Rollwagen nicht im Schotter hängen bleibt die ganze Zeit. Also der Abfuck war dann einfach nicht mehr da.
Ja.
Und ja, konnten dann in der Zeit auch wirklich ausprobieren, welche Produkte funktionieren, was kann man so als Erweiterungsprodukte nehmen, ja. Ein bisschen ausexperimentieren und auch ein bisschen von dem, was wir halt dann wieder aufbauen konnten, halt in Experimente, in Werbeanzeigen gesetzt. Und dann kam auch Google dazu tatsächlich und ja. Andere Kanäle, die wir ausprobiert haben.
Ja, geil. Boah, wild, ey. Wirklich Respekt, wie ihr damit umgegangen seid. Das spricht echt für charakterliche Größe aus meiner Sicht, weil ich glaube, viele hätten einfach den Kopf in den Sand gesteckt und einfach drauf geschissen und das Ding eingestampft, so, weil ja, es ist ja schon ein brutaler Schicksalsschlag.
Was will man machen?
Absolut, ja,
safe. Stärke oder einfach Wahnsinn, weiß ich nicht.
Also, ja, safe, absolut, also genau richtig. Ich meine, ihr habt sie am Ende dann für euch genutzt, Sachen verbessert und das Ding halt noch größer gemacht, weil ihr halt musstet und der Druck am Ende auch dann wahrscheinlich finanziell
war. War auch viel Glück dabei, am Ende, dass es so funktioniert hat. Ja. Tatsächlich, und das dann am Ende, muss man auch sagen, dass am Ende halt rauskam, dass es kein Versicherungsbetrug war, sondern technischer Defekt und dass das dann über die Versicherung und so weiter ging.
Wenn man häufig genug mutig ist und in die Umsetzung geht, dann wird man auch mit Glück belohnt, dann ab und an mal. Davon bin ich zumindest überzeugt. Ja. So, jetzt ist die Frage, jetzt haben wir, glaube ich, ganz gut verstanden, wo kommst du her? Ja. Was habt ihr gemacht? Und das ist auch der Grund, warum wir dann in Kontakt getreten sind, beziehungsweise warum ich auch so begeistert von dir war und unbedingt wollte, dass du bei uns startest als Berater, weil du einfach die ganze Scheiße selbst von der Pike auf gelernt hast, diese krasse Erfahrung hast, langjährig, halt auch ganz genau weißt, so die ganzen Sachen, auf die es halt ankommt, ne? Wie man Lager aufbaut, wie man Pakete verpackt, wie man die Systeme anbindet und so weiter und so fort. Das ist einfach eine Qualität, die kannst du nicht lernen in der Theorie. Es macht einfach einen riesengroßen Unterschied, ob du es wirklich erlebt hast oder ob du es halt irgendwie, keine Ahnung, in einem Online-Kurs mal gelernt hast oder sowas in der Richtung. Und das ist ja das, was wir grundsätzlich auch bei uns in der Firma haben. Ich habe einen Online-Shop aufgebaut, Julius hat einen Online-Shop aufgebaut, hat selbst gerade auch aktiv noch einen Online-Shop. Und deswegen kommen die Leute ja auch zu uns, weil wir einfach diese Praxiserfahrung haben und das einfach extrem wertvoll ist. Wie bist du bei uns gelandet, Jonas? Was war deine Motivation und was begeistert dich jetzt heute an der Beratung?
Motivation war erstmal, dass halt die Geschichte, dein Flaschengarten, für mich quasi irgendwo zum Ende kam. Erstmal hat meine Frau das Ganze dann eben halt als GmbH auch weitergeführt, als Geschäftsführerin und war da halt in dem ganzen Ding drin. Ich habe so diese ganzen Mechaniken, was halt diese Abläufe, dass hier Leute was scannen können, dass ein Label irgendwo rauskommt, dass Kundensupport automatisiert läuft, das habe ich alles eingerichtet. Das heißt, da war gar nicht mehr so viel zu tun, organisch und über Bestandskundinnen läuft das Ding halt immer noch, läuft das Ding konstant weiter, sodass das kein Fulltime-Job war. Ne? Ich habe währenddessen ja auch immer noch andere Sachen gemacht und so Solartechnik-Firma aufgebaut oder so eine Brauerei gegründet und einige Sachen, die ja wohl parallel liefen. Und
Waldführer bist du auch noch nebenbei.
Ja, so. dann gleichzeitig so das Interesse auch an anderen Sachen. Also die Frage war, zum einen, da habe ich immer mit geliebäugelt, mache ich noch einen Shop auf für vielleicht was ganz anderes? Oder und dann hat man natürlich Ideen. Also ich hatte alles, was ich glaube, Fashion hatte ich Ideen, Handwerksartikel, 1000 Ideen hatte ich. Ja. Und dachte aber, boah, nee, irgendwie brennt dich das dann auch wieder aus. Dann hast du das zu Ende gespielt. Und habe aber so viele Shops auch gesehen, wenn man so sich umschaut und dann das Auge für hat, wo man dann auch so einschätzen kann, man außen, wie läuft es denn bei denen? Ist das nur Fassade? Ist das ein Dropship-Shop oder machen die selber? Wie stehen die da? Wo ich dachte, boah, die könnten eigentlich noch mehr machen, wenn die so ein bisschen mutiger wären, dies und jenes zu tun. Und so kam ich dann drauf und habe gesagt, Mensch, wäre eigentlich cool mit meinem ganzen Wissen. Ich habe vorher auch mal, als ich jetzt im Vorfeld hier nochmal, weil wir für die Videos ein paar Snippets brauchen, bin ich mal durchgegangen durch meine Galerie. Ich habe eine Zeit lang sogar auch Bilder und Videos aufgenommen, wie ich so einen Online-Shop aufbaue, weil ich dachte, oh, vielleicht mache ich mal ein E-Book draus oder sowas.
Jetzt, ne? Geil, ey.
So aus dem ganzen Ding. Also wirklich von, wie schraubt man so ein Regal zusammen, damit man sich nicht so ein teures Hochregallager-Ding kaufen muss. Also die ganzen kleinen Mini-Details habe ich dann aber irgendwann abgebrochen, weil halt dann die Interessen doch woanders waren. Und so habe ich da ein bisschen geschaut. Ich habe dich auch gesehen. Ich habe auch, glaube ich, schon vor Jahren vorher mal mit Tobi telefoniert.
Ich glaube, du bist du oder deine Frau, ich weiß nicht, irgendjemand von euch steht auf jeden Fall in unserem CM auch drin.
Und da war aber so der Punkt schon damals. Da können wir euch auch nicht helfen, weil das ist ja eben das Erstgespräch, in dem halt gesagt wird, ja gut, was gibst du denn aus? Und da habe ich gesagt, ja, ich habe hier monatlich 6.000 Euro an Adspend, mein ROAS ist so, ich habe hier diese Kampagnen in dieser Größe aufgesetzt. Wo ich zu dem Zeitpunkt damals, glaube ich, eigentlich hätte ich mich dann eigentlich schon bewerben sollen, glaube ich, von dem Punkt her, weil ich da schon ziemlich auf Augenhöhe war und so diese ganzen Standard schon hatte und, glaube ich, auch weit darüber hinaus die Sachen erfüllt habe. Also ja, und dann kamen wir später nochmal wieder, eben als Bewerber auf die Stelle, die ihr da ausgeschrieben hattet. Und ja, dann haben wir es.
Jetzt sind wir hier, ne?
Jetzt sind wir hier.
So. Und die Abwechslung, die ist auf jeden Fall gegeben bei den ganzen Projekten, das ist echt mega. Also das muss ich sagen, ist bei mir auch so, ich feiere es, weil einem wird nicht langweilig. Und man lernt ja auch mit jedem Projekt wieder dazu. Und das kann man auch auf ganz viele andere Projekte in der WWE übertragen. Und ich finde es auch da crazy zu sehen, wie Learnings aus Projekten, die gar nichts mit anderen Projekten zu tun haben, so einer komplett anderen Branche unterwegs sind, wie man es trotzdem immer wieder schafft, diese Brücke irgendwie zu schlagen und insgesamt halt schlauer zu werden. Das ist echt krass, die Lernkurve, die ich auch immer noch habe heutzutage.
Ja, aber es ändert sich ja stetig was.
Ja, das auf jeden Fall auch. Sehr gut. Jonas, dann, wir sind gleich am Ende. Eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wenn jetzt ein Shopbetreiber dieses Interview hört, und es wird passieren, weil uns hören eigentlich nur Shopbetreiber zu, und sich fragt, ob er gerade Hilfe braucht oder alleine gehen kann. Weil ich weiß, das ist eine Frage, die haben ganz viele im Kopf. Und die kann ich auch verstehen, weil ich kenne diese Frage selbst auch. Was würdest du dem sagen?
Natürlich. Hilfe kann jeder gebrauchen, braucht auch jeder. Kennst du den Dunning-Kruger-Effekt?
Es sagt mir was, aber ich weiß gerade nicht genau, was es ist.
Das sagt quasi aus, je mehr du weißt, desto mehr weißt du, dass du nichts weißt.
Ja,
ich war
okay.
Zwischenzeitlich auch, als ich damals als Mediengestalter fertig war im Internet, ich habe gesagt, ich habe das Game durchgeplayt. Ich weiß alles. Und das denkt man immer. Und je mehr du aber weißt, und je mehr Sachen, auch jetzt eben die letzten Monate, was ich auch noch dazu gelernt habe, je mehr Kennzahlen du zu interpretieren weißt, desto mehr merkst du, oh, da sind noch ganz viele andere kleine Klappen, die man aufmachen kann. Und da verbergen sich wieder ganz viele andere Türchen hinter.
Ja.
Das heißt, je mehr ich mittlerweile weiß, desto mehr weiß ich, dass da noch ganz viel ist. Und wer jetzt meint, dass er irgendwie am Ende ist und sagt, ja, ich habe das, so wie ich damals, ja, ich habe das alles durchgeplayt, ich habe hier meine Kampagnen laufen, Meta, Google, so fertig, der hat noch nicht mal ansatzweise erkannt, welche Möglichkeiten irgendwie noch um drei Ecken weiter, also was auch eine strategische Planung ausmacht, als jetzt nur im Jetzt zu leben. Und zumindest einen Sparringspartner kann jeder brauchen. Ich meine, andersrum, wenn es halt richtig geil läuft bei einem Shopbetreiber, ne? Also es richtig gut läuft und er meint, ich habe alle Aufgaben erledigt, dann schadet es ja grundsätzlich auch nicht, jemanden zu haben, wie mich, der dann sagt, ja, warum machst du den Quatsch denn? Oder so. Also einfach als Sparringspartner, weil wenn es läuft, dann ist das auch kein verschenktes Investment, dann ist es einfach einem, der einem vielleicht nochmal die Augen öffnen kann.
Absolut, und gerade wenn es läuft, dann gibt es ja auch viel, mit dem man arbeiten kann und wo man nochmal ein paar Prozentpunkte rausholen kann. Ist ja ganz häufig der Fall. Also ich hatte wirklich schon wirklich viele Calls in meinem Leben, wo wir mit Shops, die, keine Ahnung, irgendwas zwischen 100 und 500k im Monat gemacht haben, wirklich einfach eine halbe Stunde einfach nur, weil in die Zahlen eingetaucht sind und wir wirklich mit ein, zwei kleinen Änderungen teilweise wirklich 10.000 Euro Profit im Monat mehr rausgeholt haben, was wirklich innerhalb von ein paar Minuten umgesetzt war. Und das ist halt crazy, so ein Potenzial ungenutzt zu lassen. Auf der anderen Seite, wenn du halt rumpimmelst, auf gut Deutsch gesagt, und halt nicht vom Fleck kommst oder halt viel zu langsam für dein Empfinden, dann kannst du es natürlich die ganze Zeit weiter alleine probieren. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass du es jetzt plötzlich doch irgendwie schaffst, die ist halt viel höher mit uns an der Seite oder mit jemandem, der dich halt einfach durchführt durch diese ganzen Sachen, der es halt schon ganz oft gemacht hat. Das ist am Ende das, was man sich fragen muss. Wie wertvoll ist einem die eigene Zeit und wie wichtig ist es, dass es jetzt vorangeht? Weil klar, wenn man jahrelang an einer Sache arbeitet, immer wieder kleine Verbesserungen reinmacht, irgendwie selbst immer wieder die Fehler macht etc., dann wird es immer ein bisschen besser. Aber es kann halt auch jahrelang dauern, bis du halt an einen Punkt kommst, wo es Spaß macht.
Genau dort, Entschuldigung, wenn ich da genau einhake, genau dort setze ich mir meinen KundInnen ja an, ganz viele Sachen, wo ich sehe, die sind jetzt gerade so auf dem Weg, genau die gleiche Kacke zu machen, die ich damals gemacht habe. Lass das lieber mal sein, verzettel dich nicht in diesen komischen Details, weil es bringt dir nichts.
Ja.
Ich habe das alles schon, ich habe ganz viele Sachen falsch gemacht, bin in die falsche Richtung. Ich habe 10.000 Euro sicherlich versenkt in irgendwelche Sachen, die am Ende nicht funktioniert haben.
Ja.
Und da sage ich immer, nö, ich habe den Fehler für dich gemacht, lass lieber sein, mach lieber das, was funktioniert.
Das ist halt das Geile, ne? Dass du halt quasi die Abkürzung hast, weil ich meine, am Ende des Tages, wir haben jetzt in der ganzen Firma insgesamt über all unsere Berater hinweg über 500 Online-Shops mittlerweile betreut und halt so gut wie jeden Fehler, den man so machen kann, sage ich mal, auf dieser Umsatzgröße, halt nicht nur einmal gesehen, sondern halt diverse Male. Von dem her riechen wir den schon, wenn der kurz davor ist, um die Ecke zu kommen, also wir wissen schon, was die Fehler sind, die als nächstes gemacht werden würden, wenn wir es nicht proaktiv vorher ansprechen würden. Und das ist am Ende der Wert. Und das sollte eigentlich jeder haben. Das ist auch das, was Julius immer wieder betont. So, eigentlich solltest du immer Beratung an der Seite haben, egal an welchem Punkt du bist, weil du halt einfach eine schnellere Lernkurve hast. Und am Ende des Tages, Zeit ist Geld. Und es gibt immer Wettbewerber, die ganz schnell unterwegs sind, mit richtig Kohle am Start sind und die ziehen an dir vorbei, ja, wenn du es nicht tust.
Mit anderen Strategien auch.
Ne? Ja.
Man denkt vielleicht, ja gut, das lohnt sich für einen anderen nicht, aber vielleicht einen anderen Investor im Hintergrund, der sagt, ist uns egal, wir wollen erstmal jedem Kunden 3-4 Mal was verkaufen und dann ist okay, wenn sich die Werbeausgaben lohnen. Ja. Da steht man mit seinem kleinen Garagenshop, dann da hast du gar keine Chance.
Ja, so, absolut. Also,
wenn du einfach nur sagst, ich mache das weiter wie gehabt und achte nicht drauf.
Dann ich habe vorhin mit Tobi und Lenny im Auto auch gesprochen und das Ding ist ja auch, was ja ganz häufig der Fall ist, dass man wirklich stagniert und wirklich lange so ungefähr in einem Umsatzniveau, sage ich mal, rumschwirrt. Vielleicht ist man einen Monat besser, macht mal einen Monat 30.000, dann aber doch wieder 20, dann machst du mal 35, dann vielleicht aber wieder 15. So, es ist einfach keine konstante Kurve nach oben und so muss sie eigentlich aussehen. Wenn es aber die ganze Zeit auf einem Niveau ist, verliert mir auch irgendwann die Lust an der ganzen Sache und es ist schwerfällig, es geht auf deine persönliche Zufriedenheit, es macht weniger Bock, vielleicht verlierst du dann auch irgendwann den Drive, also es ist deine Pflicht, dass es zügig vorangeht und ein Unternehmen ist nur gesund, wenn es wächst, auf der Größe.
Ich glaube, also die Kurve sollte da sein, aber es sind halt immer die Plateaus, ich glaube, die kennen
die
alle.
Die hast du und das die kannst du auch nicht wegbekommen.
Ab dem du zum Beispiel dann bei deinem Lieferanten sagst, nee, ich möchte jetzt meine Verpackung komplett auf mich gebrandet haben, das ist das erste Plateau, wie bei uns. Ne, also in diese Plateaus, um zu sagen, gut, jetzt brauche ich mehr Platz, um das zu machen. Da wirst du, aber da darfst du nicht zu lange verharren,
ja.
Weil sonst, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit, würde ich sagen.
Absolut, ja. Und ich meine, man muss sich auch vorstellen, ne, die Online-Shops, die am meisten zu uns kommen, die machen ja irgendwas zwischen 10 und 100.000 oder sowas im Monat. Und das ist ja mickrig klein, muss man ja einfach sagen. Ne? Wenn du mal wirklich guckst, wo Unternehmen, sage ich mal, stehen, machen hunderte Millionen, haben wir Milliarden Umsätze und auch Online-Shops mit 10 Millionen Umsatz sind ja eigentlich noch kleine Unternehmen, wenn man jetzt mal auf ganz Deutschland am Ende des Tages guckt. Das heißt, wenn du irgendwie mit dem Unternehmen 100 bis 500.000 Jahresumsatz oder sowas vielleicht gerade machst, oder vielleicht auch eine Million, dann musst du wachsen, egal in welcher Wirtschaftslage, egal wie schwer gerade alles ist, weil ein kleinen Krümel von dem Kuchen abzunehmen, bedeutet für dich schon, dass du halt 100% wächst von Jahr zu Jahr. Deswegen würde ich mich da auch nicht irgendwie mir sowas als Entschuldigung ranziehen, dass jetzt gerade die Wirtschaftslage schwer ist. Aber wenn du einen guten Job machst, an den richtigen Dingen arbeitest und die auch richtig machst, dann kannst du, davon bin ich wirklich absolut überzeugt, von Jahr zu Jahr mindestens mal 100% wachsen, bis du mal auf ein Niveau kommst von ein paar Millionen im Jahr. Und das muss einfach drin sein, so, weil ansonsten läuft irgendwas
wenn du
ganz
die,
gewaltig
wenn du die Grund, wenn du die Grundlage hast, dass du diese Umsätze machst, ja. Du musst aber auch bereit sein, und das passiert ja manchmal, wie sagt man, kill your darlings, gerade wenn es halt wirklich Selfmade-Sachen sind. Man sollte nachher, glaube ich, dieses Prinzip, die Philosophie und halt das Image, dass man quasi eine Manufaktur ist, auf jeden Fall, also das ist das, was einen abhebt von den ganzen anderen.
Ja.
Man muss sich aber manchmal überlegen, welche Sachen können wir vielleicht vereinfachen oder welche Sachen, die wir uns ganz lieb gewonnen sind, die aber am Ende kein Schwein kauft.
Ja.
Es gibt ganz viele Shops, das weißt du, die haben dann Riesenumsätze mit so einem Seitenprodukt vielleicht und haben aber ihr, wie sagt man, Pet Peeve, ihr Lieblingsding, von dem machen die dann halt mit Riesenaufwand 2-3, die verkaufen. Und da muss man halt in Frage stellen, ist das wirklich der Fokus? Also da muss man, glaube ich, bereit sein, irgendwo auch ein bisschen Disruption zuzulassen und weg von dem, das haben wir schon immer so gemacht, so werden wir wahrgenommen, sondern einfach zu gucken, was ist das Beste, was kann ich aus meiner Grundlage mit dem Umsatz und auch den Kunden und dem Image, was kann ich daraus machen?
Absolut. Ich meine, deine Aufgabe als Geschäftsführer, als Unternehmer ist ja am Ende einfach das Beste fürs Unternehmen zu tun. So, man muss auf jeden Fall auf sein Bauchgefühl hören, man muss auch auf sein Herz hören im Leben, da bin ich auch absolut überzeugt davon. Aber du musst auch wirklich diesen Blick haben und dich bewusst dazu entscheiden können, okay, ich gucke jetzt einfach mit einer knallhart rationalen Brille auf mein Unternehmen, frag mich, was ist das Richtige hier zu tun fürs Unternehmen, und diese Perspektive einnehmen zu können, ist, finde ich, auch super, super wertvoll, weil wenn du dich nur von deinem Gefühl leiten lässt im unternehmerischen Sinne, dann wirst du halt auf die Fresse fliegen und dumme Entscheidungen treffen. Und das ist eine Sache, die ich auf jeden Fall gelernt habe und die extrem wichtig aus meiner Sicht ist, diese Perspektive bewusst einnehmen und nutzen zu können, weil du einfach die besseren Entscheidungen am Ende des Tages triffst.
Und auch der Unterschied, also es ist auch schön, das anders zu machen. Man muss sich entscheiden, ist das was, das mein Lebensunterhalt irgendwie liefern soll? oder ist es was, was mein Hobby sein soll? Ich habe ja erwähnt, diese Craft-Brauerei zum Beispiel mit meinem Kumpel zusammen, da haben wir uns bewusst entschieden jetzt, das ist ein Hobby, das ist eine Leidenschaft. Da wollen wir nicht gucken auf, wie kriegen wir die besten Umsätze hin, wo können wir vielleicht was sparen, sondern das macht Bock. So, das haben wir uns jetzt aber so entschieden, das läuft jetzt irgendwie nebenher als Hobby, wenn wir Lust drauf haben. Und nicht, da war die Entscheidung, machen wir das einmal groß und nee. Also wenn man das nicht für sich entscheiden kann und klar machen kann, das Ding soll es sein, was mir und meiner Familie besseren Lebensstandard vielleicht oder meinen Lebensstandard zu sichern, was uns Kohle einbringt, wenn man nicht bereit ist, das aus dieser Geschäftsführerperspektive zu sehen und auf Business denke, sondern sagt, ich häkel halt gerne Sachen. Und gerne weitermachen, unbedingt.
Finde ich, find ich einen ultra wichtigen Punkt. Klarheit am Ende des Tages. Ne? Wissen, wo du hin möchtest. Sondern wenn du halt weißt, wo du hin willst, die Entscheidung getroffen hast und die Entscheidung ist, groß machen, dann musst du halt diese Perspektive lernen, sage ich mal, wenn du sie nicht natürlicherweise drin hast. Und da hilft es natürlich auch wieder, jemand an der Seite zu haben, der dich halt zwingt, das zu tun und der dir halt einfach knallhart in die Fresse haut. Jo, das, was du gerade machst, ist kompletter Nonsens. Hast du schon mal drüber nachgedacht, das Ganze so zu machen? Grund 1, 2, 3, es wäre 1000-mal besser für dich und wird dir das und das bringen.
Manche brauchen auch den Druck, merke ich ja immer in unseren Calls mit unseren KundInnen, dass die wissen, die müssen sich dann nächste Woche wieder vor Berend oder Jonas oder Julius im Call rechtfertigen, warum dies und das noch nicht erledigt ist, weil du denen dann sagst, ja gut, schön, dass du dich darum gekümmert hast, sieht jetzt ja schöner aus, dass du hier 80 Stunden in dein Logo investiert hast, aber... Ja. Eine Werbeanzeige wäre geiler gewesen. Ne?
Ja, so. Juckt am Ende keine Sau. Und so knallhart muss man es dann auch manchmal sagen. Und ich mache die Erfahrung, dass unsere Kunden dafür extrem dankbar sind, wenn man sowas auch einfach mal knallhart auf den Tisch haut, weil die wollen ja vorankommen. Ne? Deswegen sind die ja bei uns, weil es nach vorne gehen soll. So, jetzt haben wir lang gesprochen. Es war aber sehr geil. Vielen Dank, dass du mal deine Geschichte geteilt hast, Jonas. Wer jetzt sagt, dass er Lust hätte, mit Jonas vielleicht auch zusammenzuarbeiten und der sagt, es macht einfach absolut Sinn, hier die Hilfe ranzuholen, würde ich sagen, geht mal auf die Website, bucht euch ein Erstgespräch und lernen wir uns ganz unverbindlich mal kennen, schauen uns eure Situation an, wo ihr mit eurem Shop gerade steht, was für ein Potenzial da drin steckt, dann kriegt ihr von uns eine 100% ehrliche Einschätzung und wer weiß, vielleicht wird Jonas ja dann euer neuer Berater und hilft euch, das Ding groß zu machen, genauso wie ihr es. Er es hier mit seinem Unternehmen gemacht hat.
Ja, danke schön, freue ich mich auch drauf, meldet euch, du hast alles gesagt, adios,
bis adios, bald. Bis dann.
Shop-Geflüster mit Berend Heinz.